Bundeskanzler Olaf Scholz beendet heute seine dreitägige Reise nach China. Mit einer Wirtschaftsdelegation und einigen Themen im Gepäck war er am Sonntag aufgebrochen. Ja, und direkt überschattet wurde der Besuch dann aber von Irans Angriff auf Israel. Auch der Leiter unserer Parlamentsredaktion, Eckhard Lohse, ist in der Maschine des Bundeskanzlers mitgeflogen, hat ihn bei seinen Terminen begleitet und wird erzählen, welche Rolle dieser Angriff unter anderem bei den heutigen Gesprächen mit Präsident Xi Jinping gespielt hat. Ja, und ein weiteres wichtiges Thema, über das Scholz natürlich immer wieder gesprochen hat, ist der Krieg in der Ukraine.
Ein Krieg, der in Europa tobt, unter denen aber die ganze Welt zu leiden hat. China hat als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat eine herausgehobene Verantwortung für den Weltfrieden und Chinas Wort hat Gewicht in Russland. Deshalb habe ich Präsident Xi gebeten, auf Russland einzuwirken, damit Putin seinen irrsinnigen Feldzug endlich abbricht, seine Truppen zurückzieht und diesen furchtbaren Krieg beendet.
Ein kleines Giveaway von Peking im Hinblick auf eine mögliche Konferenz mit Russland, das kann Scholz jetzt mit nach Deutschland nehmen. So viel sei schon mal verraten. Ja, und danach sprechen wir auch über die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder, über De-Risking und den Markt der Elektroautos mit unserem Wirtschaftskorrespondent in Shanghai, Gustav Theile, und der Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller. Heute ist Dienstag, der 16. April. Mitgearbeitet hat Jenny Brückner und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich bin jetzt zuerst verbunden mit unserem Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin, den ich jetzt endlich mit einer stabilen Leitung in Peking erreiche. Und ehrlicherweise haben wir das Gespräch eben schon einmal versucht aufzuzeichnen, aber da kam uns dann der Kanzler dazwischen. Hallo Eckhard Lohse.
Ja, Kathi, grüß dich. Jetzt klappt's.
Genau, Elo, ein stressiger Tag, beziehungsweise eigentlich drei stressige Tage, die hinter dir liegen. Eben wurden wir vom Kanzler unterbrochen. Was war da genau los? Was wurde erzählt?
Ja, das ist auf diesen Reisen häufig so. Man ist nicht immer Herr seines Zeitplans. Und der Kanzler kam, bevor er zu einem Gespräch, einem letzten Gespräch hier mit Kulturschaffenden in Peking ist, noch kurz auf seine Stellungnahme hier in einen Innenhof von einem chinesischen Restaurant. Mhm. Und da muss man natürlich zuhören bei diesen Reisen und das ist natürlich zeitlich geplant. Aber so ganz genau stimmt es dann nie und man muss dann oft schnell losrennen und alles andere stehen und liegen lassen. Und so musste ich auch dich dann einfach stehen lassen und erst mal zuhören, was der Kanzler sozusagen Abschließendes über seine Reise gesagt hat. Mhm. Und das war, wie schon den Tagen zuvor, hat er einen großen Schwerpunkt darauf gesetzt, dass er mit den Chinesen über den Ukraine-Konflikt gesprochen hat.
Dann lass uns da doch direkt mal drüber sprechen. Das war ja eines der großen Themen, die er eben im Gepäck hatte, ne? Der Krieg in der Ukraine und auch Russlands Aufrüstung. Das hat er heute Morgen schon in einem Eröffnungsstatement gesagt. Mhm. Wie intensiv wurde denn darüber gesprochen oder was sind jetzt auch die, ja, ich sag mal, Ergebnisse konkret?
Also von Seiten der deutschen Delegation, vor allem des Bundeskanzlers, wurde sehr intensiv darüber gesprochen. Es verging also wirklich keine seiner Äußerungen, ohne dass er damit anfing. Von chinesischer Seite weniger deutlich. Das war eben auch in der Pressekonferenz heute Nachmittag mit dem Ministerpräsidenten Li Keqiang und Scholz zu sehen. Während Scholz auch da mit dem großen Thema Ukraine kam, hat die chinesische Seite viel mehr über Handel und Subventionen und über Produktion geredet. Das ist ein deutsches Anliegen. Auf der einen Seite natürlich naheliegend. Man hat in Deutschland den Eindruck und glaubt, gesicherte Erkenntnisse zu haben, dass die Chinesen über sogenannte Dual-Use-Güter, also Güter, die nicht direkt militärisch sind, aber gut verwendbar sind, um militärische Produkte fertigzustellen, zu unterstützen und so weiter, die russische Seite unterstützen. China macht ja auch überhaupt keinen Hehl daraus, dass man Putin unterstützt, dass man Putins Krieg unterstützt. Aber der Kanzler hat sich vorgenommen, unbedingt diese Botschaft mit nach Hause zu nehmen, dass er hier sehr intensiv das Ukraine-Thema angesprochen hat. Konkret rausgekommen, naja, es ist eine Erklärung, die beide Seiten vereinbart haben. Die hat dann das chinesische Außenministerium noch verschickt und das Presseamt hat auch darauf geachtet, dass sie dann weitergeleitet wird, hat uns das also weitergeleitet. Darin steht, dass man gemeinsam über Konferenzen reden werde. Ich nenne es jetzt mal nicht direkt Friedenskonferenz, aber das sind natürlich diese Gespräche, die ja schon seit einiger Zeit in unterschiedlichen Orten der Erde stattfinden. In Jeddah hat es eine gegeben, in Kopenhagen. Jetzt ist die Rede von einer nächsten Konferenz in der Schweiz. Es ist bisher hat das noch nicht auf dem Niveau der Staats- und Regierungschefs stattgefunden, sondern eher eine Etage drunter. Die Sicherheitsberater haben gesprochen. So. Und auch die russische Seite hat eine Erklärung mit unterzeichnet, dass man über solche Konferenzen rede. Tatsächlich ist bisher die Haltung der Chinesen, dass sie sich sehr, sehr zurückhaltend gegenüber solchen Treffen benehmen. In Jeddah war zwar ein Vertreter Chinas dabei, bei den anderen Treffen, die es bisher gab, aber nicht. Es gibt eine ablehnende Haltung bislang gegenüber dem Treffen in der Schweiz. Also das ist so eine Art Minimal-Erfolg, den Scholz mitnehmen kann, dass die chinesische Seite zumindest gesagt hat, ja, wir reden darüber. Und aber insgesamt wäre es weit übertrieben zu sagen, dass es ein Einlenken Chinas gäbe, dass es zum Beispiel eine Abkehr von der Unterstützung Russlands gäbe. Also dafür gibt es bislang überhaupt kein Anzeichen.
Okay, jetzt ist aber ja das Treffen in Jeddah ist ja auch schon, ich meine, letzten Sommer wäre es gewesen, im August, ja, schon ein Weilchen her. Also könnte man das jetzt nicht als, ich sag mal, großen Schritt bezeichnen?
Ja, es gab ja auch noch, wie gesagt, noch weitere Treffen bisher. Ich glaube, insgesamt waren es 3 oder 4 nicht auf Top-Ebene. Also das Ganze ist noch nicht auf dem Niveau der großen Friedenskonferenz der Staats- und Regierungschefs, an deren Ende dann dieser Konflikt beendet wird. Da sind ja auch wahnsinnig viele Fragestellungen. Man will das natürlich auf keinen Fall über die Köpfe der Ukraine hinweg machen. Die Chinesen sagen nur mit den Russen. Die Russen sagen, interessiert uns nicht, gehen wir nicht hin. Die warten erstmal ab, wer in Amerika zum neuen Präsidenten gewählt wird. Also von einem Moment, wo man sagen kann, wir haben ein Treffen, wo das Ergebnis sein könnte, dieser Krieg endet, sind wir sehr, sehr weit entfernt. Aber schon beim letzten Mal, als Scholz in China war, da hat er ja als große Botschaft mit nach Hause gebracht, er habe mit Xi darüber gesprochen, dass auf keinen Fall Atomwaffen eingesetzt werden dürften in diesem Konflikt. Xi hat das dann öffentlich gesagt und das wird in Berlin seither gebetsmühlenartig als großer Erfolg verkauft, dass nach diesem Gespräch Scholz, Xi, auch der gesagt hat, keine Atomwaffen einsetzen. Natürlich hat er das nicht getan, weil der deutsche Kanzler ihm das gesagt hat. Denn erstens hat vermutlich niemand, auch China, nicht Interesse an einem atomaren Konflikt. Aber zweitens entscheidet es solche Sachen nicht, wenn der Kanzler eines 84-Millionen-Volks zu ihm kommt und ihm das sagt, sondern das entscheidet China aus eigenem Nachdenken und eigenen Überlegungen heraus. Aber es war eine Art kleines Giveaway damals für Scholz, dass er nach Hause kommen konnte und diesen zeitlichen Connex hatte zwischen ich war da und Xi sagt kein Atomkrieg und jetzt scheint er das wiederholen zu wollen, um seine Bemühungen um einen Frieden in diesem Konflikt, diplomatische Bemühungen, um die möglichst rauszuarbeiten. Man sollte bei dem Ganzen auch nicht vergessen, wo die Umfragewerte der SPD und des Kanzlers sind, dass wir vor einem Jahr mit wichtigen Wahlen und im nächsten Jahr einer Bundestagswahl stehen. Und das letzte Mal, dass es einen triumphalen Sieg eines sozialdemokratischen Kanzlers vor Scholz gegeben hat, war der Anti-Amerika- und Anti-Irak-Kriegswahlkampf von Gerhard Schröder. Man hat ein bisschen den Eindruck, jetzt schon zu merken, dass Scholz das Friedensprojekt, den Friedenskanzler auf jeden Fall schon mal langfristig vorbereitet.
Okay. Überschattet wurde der Besuch ja durch Irans Angriff auf Israel, als Scholz am Sonntag in Chongqing angekommen ist. Da hat er Folgendes gesagt.
Wir verurteilen den iranischen Angriff scharf und werden warnen vor jeder weiteren Eskalation. Der Iran darf auf diesem Weg nicht weitermachen.
Elo, wie hast du denn den Kanzler und auch die Stimmung danach im Gesamten wahrgenommen? Was für Auswirkungen hatte das?
Wir sind ja schon losgeflogen mit der Ansage, die es vorher in Regierungskreisen gegeben hatte und die ja im Übrigen auch schon in der amerikanischen Presse waren. In den nächsten Tagen könne es zu einer Reaktion Irans kommen, zu einem Gegenschlag. Das war ja schon Ende der vorigen Woche, Freitag. Das wurde nochmal bestärkt und es hieß, das Programm des Kanzlers könne sich dadurch ändern. Tatsächlich gingen die Luftschläge der Iraner ja in der Nacht, in der Scholz von Samstag auf Sonntag nach Chongqing geflogen ist, los. Er hatte sich noch gar nicht schlafen gelegt, wurde darüber informiert im Flugzeug. Es wurde eine Erklärung verbreitet zur Solidarisierung mit Israels Ablehnung dieses Schlages, dass der Iraner, das hat Scholz hier auch mehrfach gemacht, völlig inakzeptabel, was Teheran da mache. Die Sache ging natürlich sehr viel schneller militärisch nun erst einmal zu Ende. Jetzt gibt es so eine Mischung aus einerseits Beruhigung, dass es nicht sofort eskaliert ist, und andererseits der Unruhe. Wie reagiert Israel? Oder gibt es noch eine zweite Welle der Iraner? Scholz hat auch von am Anfang, vom Beginn der Reise aus hier an einem G7-Telefonat teilgenommen, das gar nicht so lang war, nicht mal eine Stunde gedauert hat, weil sich alle einig waren, diesen Anschlag zu verurteilen. Das hat die ersten, ich möchte mal sagen, den ersten Tag knapp durchaus beherrscht oder dominiert, weil auch in Chongqing so viel anderes gar nicht auf dem Programm war. Er hat eine Firma besucht, er hat ursprünglich eine Stadtbesichtigung machen wollen, weil das architektonisch eine hochinteressante 30-Millionen-Metropole ist, die sich selbst als bevölkerungsreichste Stadt der Welt bezeichnet. Aber er musste gar nicht so viel Programm ändern. Und wie gesagt, dadurch, dass die iranischen Angriffe schnell vorbei waren und sowohl Israel als auch Iran dann sagten, so, jetzt ist erstmal vorbei die Gefahr, war das Thema dann auch einigermaßen schnell wieder weg. Heute hat der chinesische Außenminister mit dem iranischen Außenminister telefoniert und durchaus erkennbar sich hinter Iran gestellt. Also auch hier sieht man als deutscher Gast aus Berlin, als Bundeskanzler, da gibt es klare Loyalitäten und Partnerschaften und China macht nicht den Eindruck, von Iran abzurücken.
Okay, also es hat heute in den Gesprächen mit Xi Jinping keine Rolle gespielt, also es wurde nicht drüber gesprochen, was man da jetzt von China in Bezug auf Iran erwartet?
Es war Thema, es war nicht das Hauptthema, aber die Gespräche haben ja 3 Stunden und 20 Minuten gedauert. Mhm. Auch das wurde thematisiert. Zu hören war, dass auch Xi Jinping vor einer Eskalation gewarnt hat. Da gilt natürlich wie im Russland-Ukraine-Krieg, das ist in erster Linie eine Handelsnation. China, die haben an solchen Kriegen nie wirklich großes Interesse. Die haben ja auch in ihrer jüngeren Vergangenheit keine Kriege geführt. Das heißt, das ist einleuchtend, dass auch da an einer Eskalation kein Interesse besteht. Aber das führt nicht zur Verurteilung von Iran durch Peking. Insofern war es nicht ein großes Thema.
Ja, okay. Jetzt sind ja neben einigen Ministern ist ja auch eine ganze Wirtschaftsdelegation mitgeflogen nach China. Eigentlich soll es aber ja in der China-Politik mehr um De-Risking gehen. Steht das dem nicht so ein bisschen entgegen, würdest du sagen?
Ja, also das De-Risking ist ja einmal der Tatsache geschuldet, dass wir vor allen Dingen nach Putins Überfall auf die Ukraine sehr viel deutlicher begriffen haben, was wir oder gespürt haben, was wir vorher auch schon wussten, nämlich dass wir uns in wichtigen Energie- und Handelsfragen von anderen Nationen abhängig gemacht haben oder auch militärischen. Also der Dreiklang, das billige Gas aus Russland, die billigen Chips aus China und die militärische Sicherheit aus Amerika. Das heißt, nachdem wir das Gas aus Russland nicht mehr bekommen, ist uns der Schrecken in die Glieder gefahren. Jetzt müssten wir doch auch bei den Chinesen ein bisschen mehr die Abhängigkeiten verringern. Wir wissen, große deutsche Autohersteller verkaufen zum Teil 40% oder mehr ihrer Fahrzeuge nach China. Unser digitales Netz, sich ohne chinesische Produkte vorzustellen, hieß zunächst einmal, es zusammenbrechen zu lassen. Das ist alles bekannt, aber das De-Risking steht auch in der China-Strategie mit drin, also nach dem Motto Risiko verringern, indem man die Abhängigkeiten verringert. Ich glaube, hier in China ist dieser Satz zwar angekommen, aber da war eben auch zu hören, vor allen Dingen in den Unternehmen, deren Mitarbeiter jetzt plötzlich Angst haben, dass das Volumen des Handels oder der Produktion runtergefahren wird, sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Also auch in der Wirtschaftsdelegation war das jetzt nicht das große Thema. Die wollen hier Geld verdienen und Handel treiben. Und auch Scholz hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, als würde er das große Volumen, Handelsvolumen Deutschland-China im Namen des De-Riskings radikal nach unten fahren. Wenn überhaupt, versucht man auf solchen kritischen Feldern wie beispielsweise Chipproduktion mit eigenen Kapazitäten Deutschland, Europa dagegen zu halten, um diversifizieren zu können. Aber das war jetzt nicht so, dass er hier angekommen ist und gesagt hat, das ist mein Abschiedsbesuch und hier kommt nie mehr ein Kanzler mit einer Wirtschaftsdelegation an. Ganz im Gegenteil. Es war auch keine Nervosität unter den Managern zu spüren. Die denken ganz klar in Marktkategorien, weiß ich was, die Autobauer natürlich bei der großen Frage Elektromobilität, wie können wir gegen die chinesischen Angebote ankommen, die im Moment den Markt überschwemmen, was sollen wir tun, sollen wir es auch mit Billigangeboten versuchen oder bleiben wir Premium-Hersteller? So, das war eher der Talk und nicht das Gefühl, wir müssen jetzt mal hier 10, 20, 30% freiwillig zurückfahren, um das Risiko zu minimieren.
Ja. Elo, letzte Frage, wenn es um den Handel geht, fällt einem ja auch direkt in Bezug auf China der Konflikt mit Taiwan ein. Man muss ja auch bedenken, dass die Taiwanstraße einer der wichtigsten Handelswege ist und der Konflikt, der droht jetzt noch nicht akut auszubrechen, aber natürlich wissen wir nicht, was da in Zukunft passiert. War das denn irgendwie Thema bei dieser Reise?
Also wenn, dann jedenfalls in so kleinem Kreis, dass das nicht bis zu uns als mitreisenden Journalisten vorgedrungen ist. Es war nicht eins der großen Themen, die hier erörtert wurden. Das schwebt natürlich in der internationalen Politik über vielem. Da gilt aber natürlich auch, was ich eben schon gesagt habe, für die großen Handelsnationen, das wäre also eine, sagen wir mal, gewaltsame, beschleunigte Übernahme Taiwans durch China wäre, beziehungsweise es gehört ja nach der Ein-Staaten-Theorie auch zu China, das wäre etwas, was natürlich für den Handel ganz schwierig wäre. Für uns Deutsche auch ganz enorm. Also dann wäre natürlich die Frage, die vielen Produkte, die wir aus Taiwan kriegen, was bedeutet das dafür? Auf welche Seite stellen wir uns? Es würde die Amerikaner binden. Es würde die Frage nach militärischem Beistand entstehen und so weiter und so weiter. Also mir scheint es so, dass doch alle Beteiligten so stark daran interessiert sind, ihren Handel fortzusetzen. Übrigens auch die amerikanische Seite, die es ja auch beim De-Risking versuchen und etwas mehr eigene Kraft haben als wir, dass das zumindest im Moment nicht ein Thema ist, was unmittelbar bevorsteht.
Okay, kein akutes Thema. Vielen Dank, Elo, für das Gespräch. Wie geht's jetzt für dich weiter? Die 3 Tage sind ja jetzt vorüber. Bei euch ist es jetzt schon ein bisschen später. Du fliegst jetzt nur noch zurück, oder?
Es ist dunkel, genau. Wir sind noch etwa eine halbe, dreiviertel Stunde oder sowas hier und fahren dann zum Flughafen und fliegen dann etwa 12 Stunden zurück und drehen dann die Uhr aber ja auch wieder 6 Stunden nach hinten. Das heißt, es bleiben 12 Flugstunden, aber wir kommen irgendwann am Mittwoch sehr früh in Berlin wieder an.
Okay, dann dir einen guten Flug. Vielen Dank für das Gespräch und deine Eindrücke aus China. Und ich verlinke auch deine Artikel zu den Themen in den Shownotes. Danke dir, Elo.
Ja, sehr gut. Danke dir.
Scholz hat nicht den Eindruck erweckt, als würde er das große Handelsvolumen Deutschland-China im Namen des De-Riskings radikal runterfahren. Das sagt der Leiter unserer Parlamentsredaktion, Eckart Lohse. Einer, der kritisiert, dass die Reise nach China nicht der angekündigten De-Risking-Strategie entspricht, ist mein Kollege und unser Wirtschaftskorrespondent in Shanghai, Gustav Theile. Mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Gustav.
Hallo Katharina.
Gustav, in einem aktuellen Artikel schreibst du, dass Scholz' Reise einen Wendepunkt in der deutschen China-Politik markiert. Inwiefern?
Naja, ich würde sagen, die vergangenen Jahre wurden dominiert von der Frage, wie wir die Abhängigkeiten reduzieren können. Das galt als eine Lehre aus dem Überfall Russlands auf die gesamte Ukraine, wo wir gemerkt haben, unsere Energieversorgung ist nicht sicher. Das ist, glaube ich, der dominierende Punkt in der deutschen China-Strategie. Und ich finde, wenn man sich diese Reise anschaut, dann stellt man fest, das wird noch erwähnt, aber ist eigentlich nur noch ein Thema unter vielen. Und er hat Leute an Bord in dieser Wirtschaftsdelegation, die einen sehr anderen Kurs fahren. Also wenn man sich anschaut, den Mercedes-Chef und den BMW-Chef, dann sagen die einfach was sehr anderes.
Ja, genau. Der Mercedes-Chef Kalinius hat ja gesagt, De-Risking bedeute, mehr in China zu machen. Wie beurteilst du denn diese Aussage?
Also aus Unternehmenssicht kann ich das absolut nachvollziehen. Ne? Der muss sich um das Wohl seines Unternehmens kümmern. Und wenn man sich anschaut, wo die Automobilindustrie den Takt vorgibt, wo die Autos besser sind, dann ist das halt hier in China. Das heißt, für ein Unternehmen gibt es da irgendwie wenig Möglichkeiten. Aber wenn eine Regierung eine De-Risking-Strategie verfolgt, dann muss sie die irgendwie untermauern. Und dann muss sie irgendwie die Kalkulation für die Unternehmen ändern. Und das ist dieser Regierung bisher halt nicht gelungen. Deshalb, also weiß ich auch gar nicht, ob ich kritisiere, dass es nicht mehr um De-Risking geht. Ich stelle es einfach fest, ja, dass das halt nicht mehr der Punkt ist, um den es hier geht.
Ja. Welche Maßnahmen würdest du denn aber unter einer, ja, ich sag mal, effektiven De-Risking-Strategie verstehen?
Ich glaube, es muss darum gehen, den Handel mit anderen Ländern auszubauen. Also man braucht Freihandelsabkommen und dann ändert sich die ökonomische Kalkulation für die Unternehmen. Dann könnt ihr sich anschauen, okay, wie einfach ist es, unter diesen neuen Bedingungen in anderen Ländern zu investieren? Wie attraktiv ist das im Vergleich zu China? Wie stark wächst der Markt dort und so weiter? Und dann ändert sich vielleicht was in dieser Kalkulation. Aktuell gibt es von diesen Abkommen halt relativ wenig und man kann sich den Weltmarkt anschauen. Da sind die Chinesen halt die wichtigsten bei Autos. So. Und wenn man als Unternehmen da ein Wort mitreden möchte, dann kann man nicht weniger machen in China. Das ist halt so.
Aber sind jetzt nicht die Themen, die Scholz so im Gepäck hatte, wie eben auch das Mahnen zu Wettbewerbsfähigkeit und auch Chancengleichheit, ja, auch nicht einfach wichtig? Immerhin ist China ja nach wie vor unser wichtigster Handelspartner.
Klar ist das wichtig. Ja, aber es ist halt nicht, also man mahnt irgendwie Chancengleichheit, dieses typische Level Playing Field, was immer angesprochen wird, an, wenn man dort aktiv sein möchte, nicht wenn man weniger machen möchte. Das ist für die Wirtschaft hier absolut wichtig. Natürlich gibt es irgendwie Zugangsbeschränkungen, gerade irgendwie zu Behörden, zu Universitäten. Immer mehr wird hier unter das Banner der nationalen Sicherheit gestellt und damit für ausländische Unternehmen schwieriger zugänglich. Aber der Fokus dieser Reise ist halt nicht die Risiken. Man fährt nicht nach Chongqing und Shanghai und lässt sich ablichten vor der Skyline von Shanghai, wenn man sagt, wir wollen hier weniger machen.
Jetzt schreibst du auch in deinem Artikel, ein geeintes Europa könnte China zu Zugeständnissen drängen. Welche Zugeständnisse meinst du und ja, wie sieht das konkret aus?
Die US-Finanzministerin war vor 1,5 Wochen hier und hat gedroht, wenn China die Überkapazitäten nicht angeht, dann gibt es Gegenmaßnahmen. So. Und diese Überkapazitäten heißen, dass China für sehr viel günstiger als der Rest der Welt Elektroautos, Solarpaneele, Batterien, Windturbinen produzieren kann und auf den Markt werfen kann, auf den Weltmarkt. Das ist die Strategie, die die Regierung hier gerade verfolgt, um aus dieser Wirtschaftsschwäche, die das Land hat, rauszukommen, mehr produzieren. Dafür braucht sie globale Märkte, dafür braucht sie Absatzmärkte. Wir sehen überall auf der Welt, dass der Zugang schwieriger wird für die Chinesen. Die Amerikaner machen immer mehr Branchen dicht, haben jetzt bei Elektroautos beispielsweise gesagt, okay, das kann sogar auch eine Gefahr für die nationale Sicherheit sein, weil da überall Kameras verbaut sind und keine Ahnung, was mit den Bildern aus den Kameras dann machen, ob die das für eine Analyse der Infrastruktur nutzen oder was auch immer. Ich finde das ein bisschen weit hergeholt, aber das ist halt das, was passiert und womit sich Europa beschäftigen muss. Und ähnliche Schritte gab es aus Brasilien, aus Mexiko, selbst aus der Türkei. So. Und Europa bleibt halt offen. Das heißt, das ist das, wovor von der Leyen und Vestager waren, dass diese Autos dann halt eher nach Europa kommen. Und wenn Europa geeint wäre, könnte es den Chinesen sagen, hört mal, das ist ja schön und gut, dass ihr so günstige Produkte habt, aber bringt mal diese Schieflage in Ordnung. Ihr könnt nicht glauben, dass ihr einen immer größeren Teil der Weltproduktion in China auf euch vereinen könnt. Und das ist das, was passiert. Chinas Anteil an der globalen Wertschöpfung liegt bei irgendwie 17% aktuell, 17, 18%. Der Anteil an der globalen Produktion liegt bei über 30%. Es ist knapp das Doppelte. Und das heißt, wenn China weiter wächst und im ersten Quartal waren es jetzt 5%, dann steigt der Anteil an der globalen Produktion immer weiter. Und es ist immer mehr so, dass das andere Länder einfach verdrängt, dass anderswo Fabriken dicht machen müssen. Und wenn Europa der entscheidende Markt ist, um diese Produkte irgendwie loszuwerden für die Chinesen, dann ist Europa eigentlich nicht in der schlechten Verhandlungsposition. Sie bräuchten nur diese Einigkeit. Und China könnte ja versuchen, das in den Griff zu kriegen. Statt auf die Produktion zu setzen, um aus dieser Wirtschaftsmisere rauszukommen, könnten sie auf den Konsum setzen, könnten die soziale Sicherung hier verbessern, um den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie mehr investieren können, dass sie mehr konsumieren können, dass sie weniger sparen müssen. Die Sparquote ist eine der höchsten der Welt hier. Das passiert aber nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und stattdessen setzen sie auf Manufacturing, auf Produktion. Und solange Europa da keine einheitliche Linie hat, kann sich China diese Zugeständnisse sparen.
Okay, also Europa braucht eine einheitliche Linie, das höre ich raus. Vielen Dank, Gustav Theile, nach Shanghai. Vielen Dank für das Gespräch, deine Einschätzungen.
Sehr gern.
Ich bin jetzt zum Schluss verbunden mit der Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller. Hallo, Frau Müller, grüß Sie.
Hallo, ich grüße zurück.
Frau Müller-Scholz ist ja gerade in China unterwegs mit einer ganzen Handelsdelegation. Für wie wichtig halten Sie das denn? Also bringt das tatsächlich was oder produziert das nur heiße Luft?
Nein, ich glaube, es ist extrem wichtig, miteinander zu sprechen und üben gerade auch über Themen, wo man vielleicht nicht einer Meinung ist. Ich würde es deshalb auch sehr begrüßen, wenn die Europäische Union die Gespräche mit China wieder strukturierter führt. Es sind ja auch nach wie vor offen die Verhandlungen über das Investitionsabkommen. Auf beiden Seiten ist Verärgerung entstanden. Aus berechtigten und unberechtigten Gründen im Außenhandel, in der Weltgemeinschaft ist es eigentlich immer gut, wenn man miteinander redet. Und deshalb unterstützen wir die Reise und finden es auch gut, dass dort diese Themen auch auf den Tisch kommen.
Sie waren im September zuletzt bei uns im Podcast für Deutschland zu Gast, bei meiner Kollegin Corinna Budras. Da haben Sie gesagt, wir überlassen den Chinesen den Markt der E-Autos nicht. Ist das denn immer noch so? Also hinken wir da nicht schon ein bisschen hinterher?
Nein, also wenn man auf die Zahlen und Fakten guckt, dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Wenn man sieht, wie viele Autos wir hier produzieren. Wir investieren in den nächsten 4 Jahren rund 280 Milliarden Euro, gerade in die Bereiche Digitalisierung, neue Antriebe, Schwerpunkt Elektromobilität und anderes mehr. Und damit können wir uns weltweit sehen lassen. Das habe ich auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas gesehen. Und nächste Woche startet in Peking eine Automesse. Ich bin sehr sicher, dass wir da auch wieder demonstrieren können, dass die deutschen Marken technisch gesehen vorne dabei sind. Was anderes ist nochmal die Schwierigkeit, am Standort wettbewerbsfähig produzieren zu können und Autos absetzen zu können. Das ist ein anderes Thema.
Ja, apropos Wettbewerbsfähigkeit. Man muss ja trotzdem festhalten, dass der Markt schon zunehmend von chinesischen E-Auto-Herstellern dominiert wird. Gibt es denn Strategien, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Marken zu sichern?
Ja, ich will nur mal auf der einen Seite auch sagen, die Chinesen haben einen Heimatmarkt von 1,4 Milliarden Menschen, für viele das erste Auto, was dort ist. Und sie haben natürlich auch eine massive industriepolitische Unterstützung heimischer Märkten. Insofern ist das jetzt auch nicht verwunderlich, dass es diesen Hochlauf gibt. Aber wir müssen uns auch nicht verstecken. Deutschland ist weltweit der zweitgrößte Hersteller von Elektroautos. Wir sind also nach wie vor gut mit dabei.
Aber so zu erschwinglichen Preisen sind die ja noch nicht so richtig verfügbar, oder?
Ja, das ist das Problem, was ich auch meinte. Natürlich die Frage auch, zu welchen Kosten wir hier auch Autos produzieren können. Wenn ich an die ganzen Belastungen denke, die wir am Standort haben, die hohen Energiekosten, wir haben immense bürokratische Lasten und das könnte ich jetzt fortsetzen. Aber uns belastet dieses Standortthema in der Wettbewerbsfähigkeit natürlich, gerade auch in den Einstiegssegmenten. Und dann muss man halt einfach noch sehen, dass die chinesischen Hersteller natürlich schon auch mit direkten Subventionen und Unterstützung in China auch ausgestattet sind und damit auf den Markt wesentlich günstiger anbieten können.
Genau, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Es gibt ja durchaus Bedenken wegen der staatlich subventionierten Dumpingpreise chinesischer Hersteller. Trotzdem sprechen sich die großen Marken wie BMW und Mercedes gegen Strafzölle der EU aus, die ja diskutiert werden schon seit längerem. Warum ist das eigentlich so?
Ja, weil ich glaube, dass Protektionismus-Spiralen am Ende des Tages nicht helfen. Wir setzen uns für einen freien, fairen und auch regelbasierten Handel aus. Und da ist es natürlich wichtig, auch Punkte zu kritisieren. Deshalb komme ich aber gerne nochmal zum Anfang zurück, nämlich die beidseitige Dialogbereitschaft, die wichtig ist, um diese Dinge auch anzusprechen. China spielt eine wichtige Rolle bei der Transformation, auch was das Thema Hochlauf, Elektromobilität, Digitalisierung und anderes angeht. Und deshalb ist ein Handelskonflikt, glaube ich, weder im Interesse von China noch in unserem Interesse. Und unserer Sorge ist halt, dass Antisubventionsmaßnahmen wie zusätzliche Zölle, über die wir dann ja reden, die Herausforderung für die europäische und deutsche Automobilindustrie nicht lösen könnten. Also es wird ein Problem richtig benannt, aber die Lösung ist aus unserer Sicht heraus vielleicht nicht optimal. Es braucht eher eine aktive Industriestrategie. Wir müssen besser werden im De-Risking. Wir müssen den Standort wettbewerbsfähiger machen und viele andere Punkte mehr. Das gehört dann auch dazu.
Die Wettbewerbsfähigkeit hat Kanzler Scholz während seines Besuchs, jetzt vor allem in diesen ersten 2 Tagen in China, ja auch immer wieder genannt und hervorgehoben. Wie sollte Ihrer Meinung nach denn die EU konkret darauf reagieren, um ja eben die Interessen der Automobilindustrie, der deutschen Automobilindustrie zu schützen, ohne jetzt eben in Protektionismus zu verfallen? Das hatten Sie ja auch schon vor einigen Monaten schon kritisiert.
Ich will nochmal das Thema Investitionsabkommen mit China auch sagen, auch gerade wenn es schwierig ist, wir müssen wieder zurückkommen, auch zu Handelsabkommen, auch mit schwierigen Partnern, mit denen wir vielleicht Themen nicht alle teilen. Aber ich glaube schon, dass mit solchen Abkommen auch schrittweise wieder Vertrauen und auch der Abbau von Schwierigkeiten aufgebaut werden kann. Und gleichzeitig braucht es innovative Konzepte und langfristige Strategien, wie wir den deutschen und den europäischen Standort wettbewerbsfähiger machen können. Ich habe ja das Thema Energiekosten, Steuern, Abgaben, Umlagen, überbordende Bürokratie erwähnt. Und mit ganz besonderem Interesse blicken wir natürlich als eine Industrie, die viele Rohstoffe braucht, die weltweite Partnerschaften hat, auch auf die Themen Rohstoff- und Handels- und Energieabkommen, aber auch insgesamt Handelsabkommen mit anderen Ländern. Und da tun wir uns in Europa schwer. Zuletzt ist CETA nach 15 Jahren Verhandlungen jetzt gerade im französischen Senat nicht durchgegangen. Die Verhandlungen mit Mercosur sind gestoppt. Wenn wir stärker werden wollen, wenn wir die risken wollen, was ja richtig ist, also Risiken minimieren und auch die Wettbewerbsfähigkeit stärken, brauchen wir mehr Handelsabkommen. Und jedes nicht abgeschlossene Handelsabkommen schadet Europa, schadet dem Klimaschutz, schadet dem Wachstum und dem Wohlstand. Vielleicht sind unsere Anforderungen an diese Handelsabkommen manchmal ein bisschen zu hoch. Und auch hier, man muss, glaube ich, mit 80% manchmal starten und auch akzeptieren, dass Länder vielleicht einige Punkte anders sehen als wir.
Okay, wir brauchen mehr und auch bessere Handelsabkommen. Das höre ich jetzt raus von Ihnen. Letzte Frage, Frau Müller. Nächste Woche sind Sie selber in China, in Peking, bei der Autoshow. Was erwartet Sie da? Was erwartet uns da? Worauf können wir uns einstellen?
Ich bin natürlich gespannt auf die Innovationsbreite, die ich dort sehen werde und habe mir einen guten Mix herausgesucht aus natürlich deutschen Herstellern, aber auch chinesischen und anderen Herstellern, die dort sind, um ein Gefühl zu bekommen, wo sind die Trends hin? Und gleichzeitig führen wir natürlich auch wichtige Gespräche auch genau über diese Fragen. Offene Marktzugänge, Abbau von Handelshemmnissen, Abbau von Protektionismus. Also wir haben interne und externe Themen.
Vielen Dank, Frau Müller, für das Gespräch. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute an diesem Dienstag, den 16. April. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Schicken Sie uns gerne Ihr Feedback und auch Anregungen zu weiteren Themen an podcast@faz.de. Morgen ist hier an dieser Stelle meine Kollegin Katrin Jakob für Sie da und die richtet den Blick dann nochmal in den Nahen Osten und auf den Angriff Irans auf Israel und auf mögliche Gegenreaktionen. Ja, das war es jetzt erstmal für heute von mir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis bald.